Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Jasper Philipsen gewinnt die 17. Etappe der Tour de France. Tadej Pogacar verteidigt Gelb und Remco Evenepoel bleibt auf dem 2. Rang der Gesamtwertung. Wir schalten nach Frankreich zum Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe. Servus an Ralf Denk.
Servus aus Grenoble und schöne Grüße nach Rosenheim.
Wir machen das jetzt im 7. Jahr, Ralf. Aber selten war ich so verwirrt wie heute. Kannst du mir helfen, den Etappenverlauf zu verstehen? Ich habe irgendwann den Überblick verloren. War das noch Tour de France? Waren das Klassiker? Liegt es an der 17. Etappe? Liegt es am grünen Trikot? Was war das denn heute?
Wir können es mal kurz zusammenfassen, Chaos-Etappe.
Danke.
Wir haben viele verschiedene Interessen gesehen im Rennen. Der große Kampf um das grüne Trikot, der wo ja jetzt wieder sehr, sehr eng ist. Das ist ein Baustein der Etappe. Dann haben sie am Anfang auch die Klassementfahrer ein Stück weit mit versucht und es war auch relativ schnell und der aktuell Dritte, Isaac Del Toro, war auch zeitweise abgehängt, auch hinter Remco. Auch das war für mich verwunderlich, aber es war eben so. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Teams, die noch nichts hier auf der Habenseite haben. Und ich habe das am Anfang ein Stück weit speziell bei den Flachetappen kritisiert, dass die kleineren Teams, die wo hier keine Rolle in der Gesamtwertung spielen können, sich nicht so bemüht haben um die Etappensiege. Die wachen jetzt alle auf. Jetzt haben wir noch 4 Tage Tour de France und oh, wir haben ja noch nichts. Und deswegen haben die alle versucht, heute zu attackieren und kreuz und quer. Und jeder wollte heute nochmal was probieren. Und schlussendlich hat es aus einer relativ großen Spitzengruppe Jasper Philipsen geschafft, seine Etappe zu gewinnen, in beeindruckender Manier und aber auch in beeindruckender Vorarbeit von Mathieu van der Poel.
Hat es die Konkurrenz, da kommen wir jetzt zur Endphase, auch so ein Ding, das ich nicht verstanden habe. Also Lidl Trek geht natürlich mit Mats Pedersen in Richtung grünes Trikot, du hast es angesprochen, das sind jetzt nur noch 7 Punkte, dann gewinnt man den Zwischensprint. Es führt aber irgendwie alles dazu, dann lässt man Jasper Stuyven fahren. Es führt dann dazu, dass die Gruppe direkt dahinter wieder zusammenkommt, den Stuyven noch einholt. Und dann ist ein gewisser Monsieur van der Poel mit dabei, der natürlich für Philipsen diesen Sprint anfahren kann wie kaum ein Zweiter. Hat man sich da dann irgendwie verzockt? Also auch das habe ich dann aus der Perspektive nicht kapiert.
Weißt du, was ja, die ganze Mannschaft Lidl Trek hat irre viel investiert heute. Auch Mats Pedersen selber hat sehr, sehr viel investiert. Und wir hatten ja vorne Nico Denz und auch Jai Hindle. Jai Hindle hatte so ein bisschen die Aufpasserfunktion vorne für uns. Und Nico Denz hätte schon freie Fahrt gehabt, aber ich habe kurz jetzt mit Nico gesprochen. Es war so schwer da vorne drin. Und Nico war auch am Limit. Und Mats Pedersen war auch am Limit und deswegen hat er im Sprint jetzt gegen Jasper Philipsen nicht dagegenhalten können, sondern ist nur 6. oder 7. oder was geworden. Deswegen jetzt der Kampf ums grüne Trikot wieder so weit offen.
Du hast jetzt Jai Hindle erwähnt. Also Nico Denz habe ich verstanden, wir haben ihn auch relativ früh gesehen. Vorab mal die Frage zu ihm, war er so die Karte, die man heute spielen wollte?
Primär ja. Nico kennt diese Region sehr, sehr gut, weil Start war in Chambéry. Und in Chambéry hat er eigentlich seine Radsportausbildung gemacht. Er ist damals für das Team Age Désert in der U23 gefahren. Das ist beheimatet in Chambéry und deswegen Nico kannte die Strecken heute sehr, sehr gut. Oder auch die Berge. Und er hat sich das durchaus zugetraut, wenn die Etappe einen relativ normalen Verlauf nimmt. Aber das war ja kein normaler Verlauf, das war ja Chaos pur und auch super hartes Racing in der dritten Woche. Und deswegen war auch Nico komplett am Limit. Er ist super gut gefahren, aber das Kaliber Mats Pedersen da vorne mit Mathieu van der Poel, da konnte er auch nicht dagegen halten. Und er kam zwar vorne in der Gruppe an, aber war nicht mehr in der Lage, da eine Platzierung zu erfahren für uns.
Du hast gesagt, Jai Hindley, Ausreißerrolle. Ich habe mich kurz in der Zeitmaschine gefühlt, weil eigentlich habe ich Jai Hindley ab morgen erwartet, weiter vorne, eher nicht heute. Was hat es mit dieser Aufpasserrolle, wie du sie nennst, auf sich?
Ja, also wenn jetzt so große Spitzengruppen entstehen, dann will man Präsenz haben. Das ist einfach, man ist vorne, man zeigt Flagge und man will nicht in die Defensive kommen. Man kann immer Leute zurückholen, wenn es ist, aber man kann nie einfach so Leute nach vorne schicken. Und deswegen ist schon immer in den Teammeetings, wenn jetzt eine größere Gruppe geht, 20 plus, bitte fahrt einer mit. Das kann man auch machen, weil wenn die Gruppe vorne so groß ist, dann geht das vorne in der Ausreißergruppe auch nicht mehr schwerer wie hinten, weil du hast einfach so viel Windschatten auch in der Ausreißergruppe, dass es relativ egal ist vom Kraftaufwand, ob du dann in so einer Gruppe vorne sitzt oder eben hinten im Feld sitzt.
Genug für heute, schauen wir nochmal auf gestern zurück. Die Diagnose Schlüsselbeinbruch, als wir das letzte Mal gesprochen hatten, Ralf, stand sie noch nicht fest bei Florian Lipowitz. Die haben wohl alle mitbekommen. Kannst du uns darüber hinaus Updates zu Florian geben? Wo ist er? Wie geht es ihm aktuell?
Es geht ihm gut. Das ist immer das Wichtigste. Er wurde gestern Abend noch operiert und das ist auch gut so. Dann kann der Heilungsprozess so schnell wie möglich einsetzen. Und wir haben auch die Kontakte aus dem Red Bull-Netzwerk genutzt, dass er da in besten Händen operiert worden ist, gestern Abend oder gestern Nacht noch. Und wir wollen das, um auch seine Privatsphäre ein Stück weit zu schützen, jetzt nicht kommunizieren, wo er operiert worden ist und auch wann er wieder ins Training einsteigt und wann er den nächsten Rennen fährt. Das sind noch ungelegte Eier. Aber ich kann hier sagen, dass ihm sehr, sehr gut geht, den Umständen entsprechend. Ich habe auch heute Morgen mit ihm gesprochen. Ja, er hat es auch ein bisschen mit Galgenhumor schon genauer genommen, das Ganze, weil die Enttäuschung natürlich schon riesig ist, weil man muss ja auch wissen, so eine Tour de France, die bereitest ja mit mehr einem halben Jahr Vorlauf vor. Das sind Entbehrungen, das sind harte Trainingsstunden, auch bei miserablen Wetter oft. Und dann scheidet es so aus. Das ist schon bitter, aber ich habe zu Florian auch gesagt, es ist nicht der erste große Protagonist, der so die Tour de France verlässt und auch nicht der letzte. Es gehört irgendwie dazu. Und im Endeffekt hat er für mich heute Morgen beim Gespräch schon einen relativ gefassten Eindruck gemacht.
Ganz kurz, der wurde dann wirklich noch in der Nacht quasi operiert. Also ihr habt jetzt ja keinen Chirurgen mit dabei. Er wird ja jetzt auch nicht sagen, ach, da ist das nächste Kreiskrankenhaus, da gehe ich mal hin und lass mir das machen. Wie läuft denn das?
Nee, also wir haben auf unserer Seite natürlich ein Ärzteteam mit tollen Kontakten und das Ärzteteam bei uns hat einen mega Job gemacht, meiner Meinung nach. Also hier nochmal großes Dankeschön an mein Medical-Team. Und auf der anderen Seite haben wir das Red Bull-Netzwerk. Und dann kann man auch mal, wenn es passiert, wenn es um wichtige Sportler geht, solche Schnellschüsse auch über Nacht, vor Mitternacht noch erledigen. Und das ist gestern passiert. Und das ist auch das, was das ganze Projekt hier eben auszeichnet, dass man auch so eine Infrastruktur hat.
Also der wird dann quasi auf Zuruf, hey, ist was passiert? Pack deinen Arztkoffer, jetzt auf gut Deutsch gesagt, und los geht's. Kann ich es mir so plakativ vorstellen.
So in etwa, das ist dann schon relativ hands-on, aber wir haben über Red Bull eben diese Netzwerke und wir sind auch sehr stolz und froh, dass wir die haben.
Wie ist die Prognose zum Heilungsprozess? Gibt es jetzt schon eine Zielsetzung? Du hattest natürlich viele Gespräche, viele Interviews auch gegeben, hast gesagt, bei so einer Verletzung, die gehört im Radsport ja leider dazu, man wird ihn höchstwahrscheinlich schon auf dem Rad noch sehen in der Saison. Gibt es schon eine Zielsetzung oder ist das jetzt zu früh in dem Moment?
Es ist primär zu früh und wie gesagt, das ist rein meine Einschätzung. Ich würde mich freuen, wenn er dieses Jahr noch Rennen fährt, aber welche das sind, wann das ist, da muss man jetzt erstmal ein bisschen Luft dran lassen.
Genau, die sei ihm vergönnt. Thema mentale Perspektive, geht man das jetzt schon an oder lässt man ihn erstmal in Ruhe?
Ach, also der ist ja auch noch, ja, da bei so einer OP kriegst du ja immer Vollnarkose, die hat ja auch ein Stück weit Nachwirkungen und da lässt man jetzt schon ein paar Tage in Ruhe, aber wir haben auch hier in unserem Netzwerk Spezialisten, die mentale Aufarbeiten unterstützen können und dann ist es natürlich auch ein Stück weit Hausverstand, was man da anwenden muss, gutes Umfeld, familiär, aber auch vom Team. Wir sind alle sehr, sehr supportive und stehen hinter Florian, weil es ist ein Ausnahmeathlet, der hat sehr, sehr viel für unser Team gemacht. Sich neben ihn zu stellen, wenn er am Podium steht, das ist einfach, aber genau in solchen Tagen zeichnet es sich halt aus, ob man wirklich ein Team ist.
Gut, wer uns zum Glück nicht in Ruhe lässt, Ralf, das sind die Hörer, denn wir kriegen sehr, sehr viele Fragen. Vielen Dank an alle. Wir werden irgendwie schauen, dass wir so viele wie möglich beantworten. Alle werden es am Ende nicht werden. Das ist dem Preis geschuldet, dass ihr uns so fleißig schickt. Aber nehmen wir doch im Hintergrund heute ein paar Fragen mit. Fangen wir an. Bergziege Börgel heißt er und Nina Janjic haben eine Frage zum Thema UV-Schutz. Man sieht die Fahrer nie sich eincremen oder nachcremen auf dem Rad. Was tragen die denn vor einer Etappe auf? Ist es ein spezielles Produkt mit Lichtschutzfaktor 100 und sind die Trikots spezielle UV-Kleidung? Ist ja ein Thema, das natürlich immer wichtiger wird. Wie läuft das dann ab?
Ja, also man sieht, die sich nicht eingrämen, weil sie sich eben vor der Etappe so stark eingrämen. Und wenn man mal alte Rennfahrerbilder anschaut, dann haben wir diesen richtigen Absatz. Die Arme und die Beine schwarz und der restliche Körper weiß. Die heutigen Rennfahrer schauen nicht mehr so aus, weil eben viel, viel mehr Sonnencreme verwendet wird. Die meisten Rennfahrer nehmen das Thema sehr, sehr ernst und nehmen einen hohen Lichtschutzfaktor. Und die gibt's bei uns in die Busse. Verschiedene Lichtschutzfaktoren. Jeder kann entscheiden, wie sensibel seine Haut ist. Aber das wird schon benutzt. Und,
sind das spezielle Produkte, wenn ich da fragen darf?
Ja, wir haben von unserem Partner Dynamic Bike and Body Care diese Produkte und die Rennfahrer verwenden die auch gerne.
Die Trikots, haben die irgendwie eine spezielle Funktion?
Eher in die andere Richtung. Also eher in die andere Richtung, dass der durchscheint. So dünn sind die. Also man muss sich den Rücken schon auch eingremen, bevor das man Rennanzug anzieht, wenn man keinen Sonnenbrand haben will am Rücken.
Okay, das gilt nicht nur für Rennradfahrer, sondern Lichtschutzfaktor. Sonnenschutz ist für alle gut. Nehmen wir die nächste Frage mit. Axel Jacquin möchte deine Meinung zum geplanten Tourstart 2029 in Berlin wissen. Ist das prinzipiell eine gute Idee? Sollte man vielleicht eher auf regionale Rundfahrten setzen, da das Geld investieren? Wie ist denn deine Meinung zu dieser Idee, die ja sehr weit fortgeschritten ist? Die Bewerbung für den Tourstart ist eingereicht, ist auch schon relativ weit. Sicher ist noch nichts, aber man befindet sich da auf einer Art Zielgeraden. Mhm. Was sind deine Gedanken zu dem geplanten Start 2029?
Primär aus deutscher Rennstall einen Grand Départ in Deutschland zu haben, ist sicher, und ich weiß, es ist schön. Ich habe ja den Grand Départ 2017 in Düsseldorf miterleben dürfen. Das war unser erstes Jahr in der World Tour. Da hat die Tour de France in Düsseldorf begonnen. War ein Riesenspektakel. Jetzt steht Berlin zur Diskussion. Und ich kenne die Betreibergesellschaft hinter der Bewerbung nicht. Die haben sich bei mir bis dato noch nicht vorgestellt. Aber ich kenne die Position der ASO. Ich habe mit Christian Prudhomme am Rande der Valencia-Rundfahrt Ende März mal drüber gesprochen. Und Christian Prudhomme ist ja auch schon ein Visionär. Und er sagt halt, wenn, dann muss die Tour de France in Berlin losgehen. Und das ist dann ein großpolitisches Ereignis, wo wahrscheinlich dann schlussendlich den Deal der Macron und der Merz untereinander ausmachen. Und dann fließen halt leichter solche Gelder, als wenn es auf regionaler Ebene stattfindet. Und deswegen glaube ich schon, dass Berlin sehr, sehr gute Chancen hat. Ursprünglich war es ja eher so in den Ländern Thüringen und Sachsen. Aber das ist natürlich lang nicht so sexy jetzt wie in der Landeshauptstadt. Und deswegen hat mir Christian Brüderholm gesagt, seine klare Präferenz wäre Berlin. Und ich glaube auch, dass man dann den Mitbewerber, das ist schon ein ernstzunehmender Mitbewerber, Slowenien, wo ja die Heimat von Primož Roglič und Tadej Pogačar ist, die bewerben sich auch für den Grand Départ 29, ja, überbieten kann oder mit Argumenten überbieten können, warum eben Berlin und warum nicht Slowenien. Also das ist, es gibt ein Bieterverfahren und ich glaube, mit Berlin haben wir da schon viele Argumente. Es wird auch der Mauerfall vor 40 Jahren ja vielleicht symbolträchtig eine Rolle spielen, dass man das Thema wieder auferlebt und nochmal in Erinnerung braucht. Und in Berlin hat auch die Tour de France in die 80er Jahre schon mal stattgefunden, wo die Mauer eben noch gestanden ist. Das weiß ich noch als kleiner Bub. Und von dem her würde ich mich freuen, wenn wir in Berlin 2029 losfahren.
Genau. Und wir werden dann, wenn das Ganze fix ist, hier in den nächsten Jahren hoffentlich noch genau drüber sprechen können. Bleiben wir in Deutschland und schauen auf die Deutschlandtour, die vom 19. bis 23. August stattfindet. Christian Adelmann will wissen, wie wichtig ist euch die Deutschlandtour und dürfen sich die Fans auf prominente Namen aus eurem Team freuen?
Wer schlussendlich für uns die Deutschlandtour fahren wird, da sind wir noch ein bisschen im Jonglieren. Also da kann ich noch keine Namen benennen. Es wird aber auch, weil sie nicht der World Tour angehört, sondern der Pro-Serie, also quasi eine Kategorie unter der World Tour, die Möglichkeit eröffnen, vielleicht auch den einen oder anderen Rookie einzusetzen, was ich sehr spannend finde. Die Deutschlandtour ist für uns schon wichtig, weil sie eben unser Heimatrundfahrt ist. So viele Rennen haben wir auch nicht in Deutschland. Sie liegt meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig vom Termin. Sie liegt auf dem gleichen Wochenende, wo die Spanien-Rundfahrt losgeht. Wir haben auch zeitgleich noch das World Tour-Rennen Benelux-Rundfahrt. Also wir fahren an dem Wochenende drei Programme, also drei verschiedene Rennen. Das heißt für uns als Team ein großer Effort. Aber auf der anderen Seite verwässert es das auch ein bisschen. Und ich würde mir die Deutschland-Tour auf einen anderen Termin eher wünschen. Ich würde den Mai ganz spannend finden, parallel vielleicht zum Giro Italia, wo nicht so viele Rennen sind, wo früher die Bayern-Rundfahrt gelegen hat. Die war immer so ein Stück weit der Auftakt für die Vorbereitung zur Tour de France. Ich glaube, dass man da auch noch mehr Aufmerksamkeit generieren könnte, wie in der Urlaubszeit August.
Nehmen wir die letzte Frage mit. Manuel Wirth will etwas zu den Funksprüchen wissen, die im TV zu sehen und zu hören sind. Werden die vorgefiltert und wissen die Teams, deren Funksprüche eingeblendet werden, dass sie gleich eingeblendet werden? Also es sind ja mit Sicherheit manche Dinge dabei, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Die Funksprüche haben die Teams zugestimmt, das an die ASO quasi zu verkaufen. Wir kriegen dann ein bisschen Geld. Ich sage bewusst ein bisschen mehr Geld. Und die ASO verkauft es dann weiter eben an die Firma, die wo das TV-Signal produziert. Die kommen zeitversetzt. Das sind schon echt. Das ist schon genau das, was der sportliche Leiter sagt. Es kommt zeitversetzt und deswegen ist es nicht so rennrelevant oder hat keine Wettbewerbsverzerrung, wenn da irgendwas preisgegeben wird.
Aber ich meine, du bist jetzt nicht unmittelbar beteiligt an diesen Funksprüchen, aber könnte man denen im Endeffekt sagen, so, das jetzt bitte nicht an die Öffentlichkeit weitergeben oder wenn man in dem Moment, wo man sie verkauft, wie du sagst, hat man dann für das, was man verkauft hat, darauf hat man keinen Zugriff mehr.
Nein, also das ist schon ungefiltert, soll auch ungefiltert sein, weil sonst kommt dann nur wieder das raus, was man nicht hören will. Und also das ist schon okay, dass es ungefiltert ist. Und es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die sportlichen Leiter im Auto, dass sie das den ganzen Tag im Kopf haben, dass sie vielleicht jetzt da nicht Dinge raushauen, die wo vielleicht, ich sag's mal, teilweise unter die Gürtellinie gehen. Deswegen Augen und Ohren und Mund oder Gehirn zuerst einschalten, bevor das meinen Mund arbeiten lässt.
Das schadet im Leben generell nicht. So, vielen Dank für die Einblicke, Ralf. Und wir schauen auf morgen, wir schauen auf den Donnerstag. 12.35 Uhr geht es los. Erwartete Ankunft ist gegen 17.15 Uhr. Es geht von Vouilleron nach Orsières-Merlette. Die Alpentriologie, die beginnt. 185 Kilometer werden gefahren. Zu Beginn Anstieg der ersten Kategorie. Es folgt eine zweite Kategorie, zwei dritte Kategorien. Und die Bergankunft ist wieder erste Kategorie. Ja, was wird denn das jetzt morgen? Danach, Alpentriologie, kommt nämlich zweimal Alpe d'Huez. Ich finde es unheimlich schwer einzuschätzen. Wie ist dein Gefühl, dein Wissen? Was kommt denn da morgen?
Ja, also ich kenne den Schlussanstieg relativ gut. Wir hatten hier schon mal vor einigen Jahren Tour de France Bergankunft. Es ist eine relativ breite Straße, nicht allzu steil da hoch. Es ist kein Hochgebirge noch. Hochgebirge sind wir Freitag, Samstag. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht morgen noch mal eine Chance ist, vielleicht für eine Ausreißergruppe. Deswegen wird der erste Berg, der wo er so nach 45 Kilometer kommt, da wird sicherlich hart gekämpft werden um die Ausreißergruppe. Und dann erwarte ich vielleicht, wenn es eine Ausreißergruppe gibt, sogar zwei Rennen. Eins um einen Tagessieg und das andere eben Kampf ums gelbe Trikot. Aber ich glaube auch, dass in der Gruppe der Favoriten, das ist quasi die Rennfahrer, die wo hier ums Podium kämpfen, ich glaube, dass morgen noch nicht jeder seine Karten komplett auf den Tisch legt. Und deswegen glaube ich, dass die Gruppe um Pogacar, also die besten Bergfahrer der Welt, wo hoffentlich morgen auch wieder Remco Evenepoel dazu zählt, dass die relativ geschlossen da oben ankommen.
Gibt's mit dem Ausfall von Florian Lipowitz jetzt eine neue taktische Ausrichtung? Gestern hast du gesagt, klar, ist noch zu früh, da muss man drüber sprechen. Gibt's die jetzt schon für morgen?
Ja, wir haben natürlich uns das Ergebnis angeschaut und wir haben über 2 Minuten Vorsprung auf den Drittplatzierten. Und primär können wir ein Stück weit das gelassen angehen und eher passiv fahren, weil wir müssen ja nicht Zeit gut machen. Die anderen müssen ja auf uns Zeit gut machen im Kampf ums Podium. Und vor allem morgen, glaube ich, sind wir gut daran gelegen, wenn wir das eher mal abwartend angehen. Und ich vertrete zwar schon immer die Meinung, Angriff ist die beste Verteidigung, aber du hast vorher von der alten Triologie gesprochen. Vielleicht muss man nicht gleich das am ersten Tag machen.
Gut, das Chaos ist sortiert. Dank dir, lieber Ralf. Mhm. Viel Erfolg für morgen. Vielen Dank für heute. Und Teil 1 der Triologie werden wir beide dann morgen wieder an bekanntem Ort, bekannter Stelle besprechen. Beste Grüße nach Frankreich und danke an Ralf Denk.
Sehr gerne und schönen Abend. Schöne Grüße nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.